So you've got a business, but what about a brand? The difference? More of you. Wix gives you the freedom to create your website, own your brand, and do it on your own, exactly how you envisioned it. Experience limitless customization. Boost your creativity and efficiency with AI tools for every part of your business journey. Scale up with built-in SEO, e-com, and scheduling features. Put more of you in your business. Go to Wix.com and do it all yourself.
Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von Final Destination 6. Bloodlines. Am 15. Mai startet der Film in den Kinos und ja, es ist der Überraschung, sechste Teil der Final Destination Reihe. Wie ich das herausgefunden habe, das bleibt mein Geheimnis. Mein Geheimnis ebenfalls bleibt, dass ich weiß, wer mit mir diesen Podcast macht, nämlich die liebe Schlogge. Hallo Schlogge.
Oh, jetzt ist ja gar nicht mehr dein Geheimnis, jetzt wissen es alle Hörende da draußen. Hallo.
Ja, ich habe nicht gut geplant. Ja, hallo. Mein lieber Schlogge, wir beide konnten den Film schon sehen. Tatsächlich ist es so, dass du ihn sogar, ich möchte sagen, besonders gesehen hast. Wo hast du denn Final Destination 6 sehen können?
Ich habe Final Destination gesehen im Kino tatsächlich. Wir beide gehen ja normalerweise in Pressevorstellungen. Das sind Vorstellungen, die extra für die Presse vor dem Kinostart laufen. Zu Final Destination 6 gab es aber keine Pressevorstellung. Aber aus irgendeinem Grund lief der Film ja schon in Kinos, bevor er jetzt offiziell am 15. Mai in die deutschen Kinos kommt. Beziehungsweise nicht nur die deutschen, denn jetzt kann ich deine Frage beantworten. Ich habe den Film in Polen gesehen, in Warschau im Kino. Und in Polen ist es auch so, dass Kinofilme nicht synchronisiert werden, bis auf Kinderfilme. Das heißt, der lief dann in O-Ton mit polnischen Untertiteln und so habe ich ihn dann auch verstehen können.
Okay, und ist dir irgendwas aufgefallen? Gehen die Polen anders ins Kino als wir? Weil zum Beispiel in Amerika ist es ja zum Beispiel so, wenn da steht, der Film fängt um 8 Uhr an, fängt der auch um 8 Uhr an und die Trailer laufen dann so um 10 vor 8. Wenn in Deutschland ja anders ist.
Nee, das kann ich nicht bestätigen. Ich war ja letztes Jahr in Amerika im Kino und da war es wie hier. Also man kam zur Uhrzeit hin und dann liefen erstmal Trailer.
Okay, dann habe ich mich falsch informiert. Super.
Vielleicht ist es ja auch in Städten oder Staaten unterschiedlich. Also ich war in Kalifornien.
Nein, ich habe versagt, Schloggi. Das ist unverzeihlich.
Nein,
ich habe versagt.
Mein Lieber, du. Und in Polen war es auch genauso wie hier. Das Kino war ziemlich groß. Es war in so einem Westfield, in so einer Mall drin. Aber ich hatte den Eindruck, obwohl der Typ neben mir auch mal aufs Handy geguckt hat, hat er zumindest versucht, es zu unter seiner Jacke zu vertuschen. Und das Kino war ziemlich leise dafür. Das kann jetzt völlig anekdotische Evidenz sein, aber da habe ich hier in Hamburg schon lautere Kinobesuche erlebt.
Ich habe den ja in der Preview gesehen, jetzt am letzten Wochenende. Wir konnten aber termintechnisch nicht eher zusammenfinden. Und ich hatte ein bisschen Angst davor, weil Horrorfilm, Samstagabend, da habe ich halt schon Erfahrung gemacht, dass das Publikum nicht so gut ist. Ich muss aber jetzt auch sagen, das war ein super Publikum bei mir. Die haben halt diesen mitgegangen, die waren halt laut, wenn sie halt laut sein sollen, also wenn der Film es verlangt hat, aber da gab es keine störenden Handylichter, keine störenden Leute, die mit anderen geredet haben. Das war sehr schön. Das letzte Mal hatte ich sowas bei Until Dawn, auch ein Horrorfilm. Also manchmal hat man Glück.
Vielleicht liegt's ja am Horrorgenre und es ist doch so, obwohl ich in unserem Side-Projekt Schocker mit Schlogger, in dem ich ja Horrorfilm gucken muss und manchmal auch über die Horrorfilm-Gucker lästere, dass es doch so ist, dass die Horrorfilm-Gucker eigentlich die gesitteten und feinsten Menschen da draußen sind. Könnte das sein?
Könnte sein. Es erinnert mich so ein bisschen an Leute, die gerne Heavy Metal hören, also Metalheads, weil ich habe meine Erfahrung gemacht, Metalheads, ich bin kein Heavy Metaler, aber Metalheads sind immer sehr nett. Und sehr freundlich. Im Gegensatz zu Elektroleuten. Also jetzt habe ich mich wahrscheinlich gegen die ganze Elektroszene aufgelehnt.
Okay, aber dann lass uns doch jetzt mal über den Film sprechen, über Final Destination.
Nicht nur über den Film, sondern auch über die gesamte Reihe. Denn der letzte Teil, der fünfte Teil, weißt du, wie lange es her ist, seitdem der im Kino lief?
Ich rate einfach mal 11 Jahre.
Fast. Es sind tatsächlich 14.
Ja, okay.
14 Jahre und ich war auch überrascht, weil in so meiner Erinnerung dachte ich so, ja, der fünfte Teil, der ist jetzt auch nur so 5, 6 Jahre her, aber nee, es sind 14 Jahre. Und Ich finde, die Final Destination-Reihe ist eine Reihe, die sich sehr interessant entwickelt hat. Denn der erste Teil aus dem Jahre 2000, hast du den gesehen?
Ich habe alle gesehen, ja, wunderbar. Tatsächlich.
Dann sind wir auf dem gleichen Level. Und ich finde, der erste Teil, da merkt man noch so, dass die Leute, die das erfunden haben, Glenn Morgan, Jeffrey Riddick und James Wong, dass die halt früher bei Akte X gearbeitet haben. Das Ganze hat noch so eine Mystery-Komponente. Natürlich stehen diese Todesarten schon sehr im Fokus. Wenn man sie aber im Vergleich mit den Todesarten, die dann in den Nachfolgern kommen, sind sie im ersten Teil aber noch relativ geerdet. Durchaus hier und da ein bisschen bizarr und auch ein bisschen garstig. Also gerade dieser erste Kill im Badezimmer, den finde ich echt immer noch ziemlich böse, aber wenn man es halt wirklich direkt vergleicht, Teil 5 zu Teil 1, ist Teil 1 fast schon ernstzunehmender Mystery-Film und Teil 5 ist halt einfach nur noch, ja, Rubes Goldberg-Maschine des Todes. Also wie schaffe ich es, dass durch einen Windhauch irgendwie eine Kettenreaktion ausgelöst wird, dass der eine Typ irgendwie vom Gabelstapel überfahren wird?
Ja, das ist ja tatsächlich was an der Reihe, was ich mag. Also ich mag die Reihe tatsächlich, obwohl ich ja nicht so horrorfilmaffin bin, weil ich diese Art, ich finde, es ist eine spielerische Art, mit Filmen umzugehen. Mhm. So das Auge zu lenken, auch zu verarschen, sodass du dich fragst, okay, was ist jetzt wichtig, was ist relevant? Das ist mir vor allem in Teil 5 auch aufgefallen und Teil 3 auch, wo du eben nie wusstest, okay, führt jetzt dieser kleine Nagel dazu oder dieser Wassertropfen, und das hat mir immer sehr gut gefallen an der Reihe. Und der erste ist natürlich auch gut, obwohl die da so unterschiedlich werden.
Ja. Hast du einen Lieblingsteil?
Ich habe einen Lieblingsteil, und zwar ist das ein bisschen subjektiv, klar, okay, Lieblingsteil. Ich mag den dritten gerne. Und das liegt daran, dass früher...
Darf ich raten?
Ja, sag mal.
Liegt es an der DVD und diesem Special, wo man auf der DVD diese Todesarten auswählen konnte, also das Schicksal der Protagonisten auswählen konnte?
Ja, genau. Und zwar, wir mussten ja damals noch aus Videotheken ausleihen, weil das Internet so schlecht war, dass wir nur Musik rippen konnten. Und das hat schon eine ganze Nacht gedauert.
Wir hatten damals ja nichts. Ne?
Wir hatten nichts. Und dafür hatten wir dann die ganzen Extras noch. Und auf der DVD, wie du schon gesagt hast, konnte man nicht unbedingt die Todesarten auswählen, aber man konnte den Film interaktiv mitbestimmen. Also das ist ja mit der Achterbahn. Ja. Und du konntest am Anfang, also in jedem Teil kommt ja auch eine Münze vor. Und hier in diesem konntest du dann quasi sagen, Kopf oder Zahl. Und wenn du dann wenn du den Kopf gesagt hast, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Seite war, dann sind die dann nicht in die Achterbahn gestiegen und der Film war dann direkt nach 5 Minuten zu Ende. Oder du konntest, eine Person stirbt ja im Solarium, du konntest zum Beispiel einstellen, wie heiß das Solarium dann tatsächlich wird. Und das fand ich so cool. Und auch jetzt ich habe jetzt den vierten Teil nachgeholt, auch da sind die Extras cool, die sind nicht so interaktiv, aber du kannst dir Animatics angucken, du kannst dir die Szenen anschauen, bevor die VFX drin sind, du kannst dir zu ganz vielen Todesarten angucken, wie sie das dann gemacht haben. Also das, obwohl ich den vierten Teil richtig scheiße fand, hat mir das wiederum gut gefallen. Aber jetzt zu dir, welchen Teil findest du denn am besten, Stu?
Den dritten mochte ich früher wirklich total gerne, aber der hat irgendwie mit den Jahren ein paar Federn gelassen. Bei mir ist es so unentschieden zwischen Teil 2 und Teil 5. Ich finde, der zweite hat so die Marschrichtung am besten vorgegeben und hat wirklich ein paar richtig schöne Sachen. Also alleine so der Opening mit dem Highway und diesen Baumstämmen und diesem Needle Drop, also Highway to Hell. Ich meine, das ist nicht besonders elegant. Zu uneleganten Needle Drops können wir vermutlich im sechsten Teil noch was zu sagen. Ja. Und am fünften mag ich irgendwie, der ist so wunderbar entschlackt. Also der vierte war mir zu entschlackt und am fünften kommt ja noch dieses Ding mit rein, dass wenn man jemanden anderen umbringt, dann wird man für eine gewisse Zeit irgendwie verschont. Also so ähnlich läuft das im fünften Teil. Ich hab den auch schon länger nicht mehr gesehen. Und ich mochte das irgendwie. Also der fünfte Teil war so das ist für mich der spaßigste von allen. Also den guckst du auch wirklich, glaube ich, nur an wegen den Kills. Und mir ist jetzt bei der Vorbereitung...
Darum geht's ja auch.
Natürlich, klar. Also klar, nein, das ist natürlich falsch. In Fall des Nation geht es um die Figur.
Ja, ja, und im fünften, genau, der hat ja auch dieses, wir müssen alles 3D machen, was auch der vierte hat, aber irgendwie in cooler. Und du hast schon recht, beim fünften, der ist mir irgendwie auch so, das ist der mit dem Schwebebalken auch, oder?
Der mit der Brücke, ja, genau, mit der Turnung.
Mit der Brücke?
Und mit dem Auge, ja, ganz
klar. Ja, genau, und dieses mit dem Auge, ey, ich wette, wenn du Leute fragst aus unserer Generation, die drüber nachdenken, sich die Augen zu lasern, wie viele Leute entscheiden sich dagegen, weil sie Final Destination 5 noch so präsent im Hinterkopf haben?
Ey, ich bin eh so pingelig, was meine Augen angeht, dass ich krieg ja nicht mal eine Kontaktlinse rein, also geh mir weg mit Lasern.
Mit Lesern, mit Buchlesern.
Wie geht. Okay, dann bevor wir jetzt mal zum sechsten Teil kommen, noch eine Frage. Vielleicht gibt es dann am Ende des Podcasts sogar eine neue Antwort darauf, aber ich würde gerne von dir wissen, was ist denn aus den ersten 5 Teilen dein Lieblingskill?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, das kann ich dir leider gerade nicht so beantworten, weil ich die gar nicht alle so firm habe. Was fällt dir denn gerade ein als bester Kill?
Ich finde den im zweiten Teil irgendwie so krass, wo der Typ dann, dieser Junge, diese Tauben wegscheucht und dann so erdrückt wird. Das sieht einfach so krass aus. Dann im zweiten Teil auch mit dem Airbag. Also ich mag es immer dann, wenn man bei Final Destination glaubt, okay, sie haben es irgendwie geschafft und dann kommt so aus dem Nichts, so Stichwort Bus, das ist ja auch so ein fast schon Maskottchen, dieser Bus. Und ja, ich glaube wirklich, wobei, ich mag den vierten auch überhaupt gar nicht. Also ich finde, das ist mit Abstand der schlechteste, aber ich mag diesen Kill im Pool, wenn der Typ da unter Wasser ist. Also, ich weiß nicht, ich finde den irgendwie so bizarr, ich mochte den irgendwie.
Ja, da fand ich das, also es ist zwar kein Kill, aber im vierten, die Idee, dass sie da in der Waschanlage ist und dann oben ihr Kopf rausguckt und dann das Auto doch zufährt und sie dann nur mit ihrem Kopf durch die Waschanlage fährt. Also wie gesagt, sie stirbt nicht dabei, aber die Idee fand ich schon ziemlich geil, dass man so, wenn ich mir vorstelle, dass mir das passieren würde, okay.
Ja, ich wollte schon immer mal so ein Drehbuch davon lesen, weil normalerweise steht ja bei Drehbüchern, was für eine Action-Szene ist, steht ja meistens nur, es entbrennt ein Kampf, Punkt. Und aus diesem einem Satz, es entbrennt ein Kampf, dann macht dann der Regisseur oder die Action-Crew halt wirklich ein Action-Fest. Und ich frage mich wirklich bei Final Destination, wenn die diese Todesfallen da machen, wie schreiben die das auf? Schreiben die dann einfach auch so, und dann guckt der Kopf oben raus. Tot.
Und dann wird sie in das Poolloch gesaugt. Und dann kommt die Nailgun. Punkt.
Ja, genau. Bevor wir jetzt wirklich zum nächsten Teil kommen, noch eine kurze Sache. Wir werden uns jetzt nicht weiter um die ganze Reihe beschäftigen, sondern nur um Teil 6. Wenn ihr euch aber fragt, was denn Genrefans zu den Teilen 1 bis 5 sagen, kann ich euch sehr die neue Ausgabe der Movie Cannibals empfehlen. Die startet an diesen Sonntag und es ist bedauerlicherweise auch eine sehr besondere Ausgabe der Movie Cannibals. Es ist nämlich leider die letzte Ausgabe mit unserem Kollegen und guten Freund Werner, der Ende April leider von uns gegangen ist. Deswegen haben wir diese Folge ein bisschen auf Halde gelassen und haben sie jetzt mit Rücksprache soweit fertig gemacht und die kommt am Sonntag raus. Hört da bitte rein. Danke Werner für alles und ich habe noch nicht reingehört, aber das wird bestimmt ein toller Podcast sein. Und mit diesen Worten würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rein in Teil 6, Bloodlines. Liebe Schlogger, worum geht's?
Da bin ich ja völlig überrascht. Aha. Also, wir sprechen jetzt auch über den Film, also alle Leute, die in den Film gehen und jetzt diesen Podcast anhören, die wissen ja wohl die Oberprämisse, um die es da geht, nehme ich jetzt einfach an. Das heißt, wir können über den ersten Kill, also den Anfang von Final Destination ja einfach frei sprechen.
Also ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn wir sagen, wenn du einen Final Destination Film gesehen hast, dann weißt du ja exakt, wie der Ablauf dieser Reihe ist. Denn die hat sich, glaube ich, seit Teil 1 nicht geändert.
Ja, wobei der sechste macht das ja schon ein bisschen anders. Das heißt, wir haben jetzt das Opening. In den anderen Filmen ist ja so, wir haben das Opening, in dem eine Gruppe von Menschen stirbt und dann wird es zurückgespult und eine Figur hält es verhindert, dass es passiert, weil sie es nämlich vorausgesehen hat. Und hier in diesem Film passiert, und dann ist der Rest des Films, wie wir eben sehen, dass der Tod sie sich eben doch noch holt. Und hier ist es insofern ein bisschen anders, weil die Figur so lange überlebt, dass sie es schafft, eine ganze, mehrere Generationen an Familie zu gründen, so dass der Tod sich quasi durch zwei Generationen durchfressen kann. Und das ist grob auch das, um was es in dem Film geht. Ich hier bin ja wieder die knappe Zusammenfasserin.
Ja, aber das hast du schon alles sehr korrekt gesagt. Ja, du hast recht, das ist ein bisschen was anderes. Aber seien wir mal ganz ehrlich, Schloggi, so unter uns zwei. Ne? Komm, wir sind ja unter uns. Also im Vorfeld habe ich immer wieder gelesen, Final Destination 6 wird die Reihe modernisieren, wird Dinge ganz, ganz anders machen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, so viel anders ist der jetzt auch nicht, oder?
Nein. Und auch ganz ehrlich, wenn ich es schon vorwegnehmen kann, ich brauche keine Modernisierung. Meinetwegen kann jeder Teil genau das Gleiche sein, nur halt mit kreativen anderen Kills. Also ich brauche jetzt hier nicht irgendwie eine Renovierung oder dass du groß was neu hast, dass du eben...
Elevated Horror mit Final Destination klappt auch nicht so gut, glaube ich.
Ja, also wir haben ja hier die Hauptfigur Stephanie, die ist eben eine jüngere Person, die von Albträumen geplagt wird und sie träumt quasi vom typischen Final Destination Intro, in dem ganz viele Leute sterben und sie findet dann heraus, dass das ihre Großmutter ist. Und dadurch befasst sie sich so mit ihrer Familie und rüttelt die Vergangenheit auf und dadurch eigentlich wird erst diese ganze Sterbeszenario, wie wir es von Final Destination kennen, erst wieder in Gang gesetzt.
Ich komme hier auch gleich mal zu meinem großen Kritikpunkt des sechsten Teils.
Oh, jetzt schon? Oh,
jetzt okay. Schon, jetzt schon, weil jetzt es gerade so gut passt, weil du ja gerade hier die Familie angesprochen hast und die Stephanie. Ich bin aus dem Film gekommen und dachte, irgendwas ist anders als bei den anderen Final Destination Filmen. Dann ist mir aufgefallen, dass die Final Destination Filme davor, ich glaube, der längste ist der dritte mit 95 Minuten, der kürzeste Teil 4 mit nicht mal 80 Minuten. Mhm. Und der hier geht, wenn mich jetzt die hier Anzeige nicht verarschen möchte, 110 Minuten. Und meine Güte, der Film hat echt Passagen, wo diese Familie halt immer nur labert und labert und labert. Und das ist ja absolut fein, ja. Wenn das halt Figuren wären, für die ich mich A interessiere und die B spannend sind. Ich finde diese Figuren aber nur entsetzlich öde. Und das würde mich bei einem anderen Final Destination Film gar nicht so sehr stören. Aber hier, dadurch, dass es immer so viel ist, zumindest aus meiner Perspektive, muss ich wirklich sagen, boah, es gab mehr als ein paar Mal den Moment, wo ich dachte, wenn ich mein Handy nicht im Auto hätte liegen lassen und ich nicht in einem vollen Kino wäre, würde ich jetzt auf mein Handy schauen.
Ja, also es ist ziemlich viel Familie in dem Film. Mich hat das Gelaber jetzt nicht so gestört, aber man hat schon gemerkt, dass der Film nicht nur 90 Minuten lang ist. Mein Eindruck war eher, das, was ich gespürt habe, dass der Film lange braucht, um in Fahrt zu kommen. Also du hast zwar das typische Intro, aber danach kommt erstmal dieses ganze, oh, Stephanie muss erstmal verstehen, was passiert ist. Dann fährt sie erstmal zu ihrer Familie. Und bis dann diese coole Szene kommt, die wir auch aus dem Trailer kennen, hat es gefühlt eine halbe Stunde gedauert. Und so hatte ich den Eindruck, okay, jetzt endlich, jetzt geht's los. Ja, und ich muss dazu auch sagen, dass mir dieses Intro in diesem großen, was ist das, ein Restaurant, dieses Sky View, das hat mir nicht so gut gefallen.
Wirklich?
Nee, ich fand es nicht so gut, weil es mir wieder zu viel CGI war, also zu viel offensichtliches CGI. Ich mochte die Schauspieler, die mochte ich, aber irgendwie mag es daran liegen, dass das, was wir vor kurzem erst in dem Film Drop, so ein ähnliches Ding hatten, aber irgendwie war mir das zu weit weg von vom Alltag. Also ich mochte das an den anderen Teilen. Jeder steigt mal ins Flugzeug. Jeder fährt mal auf der Autobahn. Jeder fährt mal Achterbahn. Und okay, nicht jeder ist mal bei einem Derbyrennen, aber das ist vielleicht irgendwie auch noch nachvollziehbar. Und jeder fährt mal über so eine Brücke drüber. Das fand ich cool, dass das alles so Szenarien waren, die mit so Alltagsängsten spielen. Und hier dieses Restaurant, das fand ich okay, aber es war nicht ganz meins daneben.
Ja, also ich fand's ganz, ganz okay. Ich fand's ganz nett. Ich gebe dir das absolut. Also es sieht teilweise sehr künstlich einfach aus. Dafür, dass es 1950 und 1960 spielt, es wirkt immer so ein bisschen, ich weiß nicht warum, aber kennst du doch dieses, wenn das Logo von Warner Brothers enthüllt wird, dieser Wasserturm. Und ich hatte das Gefühl, dass wenn sich die Protagonistin in Final Destination 6 am Anfang nach links umdrehen würde und aus dem Fenster schauen würde, dass sie dann auf das Parking-Lot von Warner Brothers guckt, weil es genauso so künstlich aussah. Ich fand aber, dass sie da halt ein paar nette Ideen reingebracht haben. Man darf nicht drüber nachdenken. Also wer baut so ein Skyview-Restaurant mit einem Glasboden und es reicht irgendwie eine Glasperle aus, um das Ding irgendwie zum Bersten zu bringen? Geschenkt, ja. Ich muss auch sagen, ich bin ja jemand, der unter Höhenangst leidet. Ich kam da relativ gut mit zurecht, eben weil es auch eben so diese Künstlichkeit hatte. Aber es steckte da schon echt viel drin. Also ich mochte das Opening ganz gerne. Muss man auch sagen, mir fällt auch, glaube ich, gerade bis auf Teil 4 kein Opening der Reihe ein, was ich schlecht finde. Also das ist schon, das können sie einfach. Aber ja, ich gebe dir recht, diese Künstlichkeit stört schon ein bisschen. Und ja, wie soll ich sagen, aber es passiert halt so viel und alles ist so übertrieben, wo ich mir auch dachte, Leute, hebt euch doch noch ein bisschen was auf für später. Aber das tun sie halt nicht. Ja.
Ja, das ist auch okay. Ich finde es halt schade, dass mir gefällt der Aspekt, dass die Anfangssequenzen immer auch vorausdeuten, wie die Figuren dann später tatsächlich sterben. Also, dass wenn jemand, keine Ahnung, hinfällt und was durchs Auge gesteckt kriegt, dass er dann später in echt auch stirbt, indem ihm was durchs Auge gebohrt wird. Und das haben wir hier halt nicht, weil wir ja nur mitkriegen, wie die Verwandten, die Verwandten sterben von der Hauptfigur, die eben alle gerettet hat. Die ja eigentlich so gesehen nichts mit dem Intro zu tun haben.
Ja.
Das ist so ein Aspekt, der mir ein bisschen gefehlt hat dann. Ist aber, glaube ich, also da kann man drüber wegsehen. Aber das mochte ich immer so ein bisschen, dass man mit überlegen konnte, oh, ist spannend, oder sich drauf gefreut hat, wie wird wohl das aus dem Intro, wir haben gesehen, jemand wird zerquetscht, wie wird das gleich in echt gemacht?
Ja, ja, doch. Also der Film spielt schon sehr viel auch mit den Erwartungen. Da muss ich auch sagen, ich glaube, meine Lieblingsszene, ich werde das jetzt so vage halten wie nur möglich, hat was damit zu tun, dass ich halt irgendwie gewartet habe, okay, gleich kommt diese Busszene, diese legendäre, und sie spielen halt damit. Und dann trifft der Tod jemand anderes auf eine sehr dämliche, aber auch, ich muss sagen, sehr amüsante Art und Weise. Ja, du weißt, glaube ich, was ich meine, ja, wenn ich sage Baumsäge. Ne? Also.
Ja, das mochte ich auch gerne. Das war auch tatsächlich die Sequenz und die davor in dem Tätowierstudio und eben die, die man auch aus dem Trailer kennt, das war die halbe Stunde im Film, die fand ich großartig. So hätte für mich der Rest des Films sein können. Da habe ich wirklich gedacht, geil, jetzt geht's los, nachdem ich, wie gesagt, eine halbe Stunde warten musste. Dann kam die halbe Stunde, die ich saugeil fand, und danach, kann ich ja jetzt auch schon sagen, ist der Film für mich abwärts gesunken. Weil diese drei Szenen in der Mitte, eben die aus dem Trailer, die im Tätowierstudio und die du angesprochen hast, so hätte ich gerne den ganzen Film. Ich meine, das im Krankenhaus ist auch noch okay. Das ist, weil er hat eine witzige Grundidee, aber da geht's eben drum. Du hast hier diese Todesmaschinen. Genau, wer stirbt? Vor allem auch das aus dem Trailer, dass man sich ja fragt, wer stirbt denn jetzt eigentlich? Also es war ja total spannend von den allen. Ja. Und du hast kreative Ideen, die auch total humoristisch dann noch überzogen sind. Und der Rest vom Film, der hat dann sowas reingebracht mit dieser Steph und diesem Buch, was sie von ihrer Oma kriegt, was ja schon völlig hanebüchen ist. Wie soll dieses Buch denn funktionieren?
Ja, ja.
Also das hat dann, ja.
Ja, also ihre Oma, also oder ihre Oma gibt ja den Tipp so, hier in diesem Buch steht alles drin, und du denkst dir so, ja, das Einzige, was du verstanden hast, ist, wenn der Wind weht, ist irgendwo der Tod. Also das ist.
Ach. Ja, oder was soll in dem Buch stehen? Achtung, alles ist gefährlich?
Ja, also so, genau.
Okay, danke schön,
Oma. Sowieso, diese Oma lebt halt so ein Einsiedlerleben, und du darfst dich eigentlich auch keine Sekunde fragen, wie kam die da hin? Wie hat die das alles aufgebaut?
Ja.
Wenn die Angst vom Tod hat, warum ist alles in ihrer Umgebung angespitzt und ja, baufällig? Ja.
Das ist so. Da darfst du sowieso nicht drüber nachdenken. Ja. Wieso hat gerade sie es geschafft, so lange zu überleben? Weil sie dieses ominöse Buch hat, in dem steht, alles ist gefährlich auf 1000 Seiten? Also es ist schon, darf man nicht so viel drüber nachdenken.
Ich fand das halt in der Hinsicht ganz interessant, weil im zweiten Teil von Final Destination gibt es ja dieses gibt's ja eine Rückkehrerin, nämlich Aili Lauter als Claire Rivers, die im ersten Teil schon dabei war. Mhm. Und da wird das viel besser erklärt, also viel sinnvoller, weil sie in der Psychiatrie ist und die sagen so, Leute, ihr dürft da nicht mit Kugelschreibern rein, und dann so, wieso wird sie uns damit angreifen? Nein, aber sie hat Angst davor. Das macht irgendwie mehr Sinn. Ich nicht falsch verstehen. Ich habe hier damit meinen Spaß, diesem Film das vorzuhalten. Das macht ja auch ein bisschen den Reiz von solchen Filmen aus. So diese in Anführungszeichen, diese Dummheit einfach mal so drauf zu zeigen und sich darüber königlich zu amüsieren. Mein Problem am sechsten Teil war nur, irgendwann hat er dieses Familiending so überhand genommen, dass ich mir wirklich herbeigesehnt habe, Leute, ein Tod wäre jetzt nicht schlecht. Jetzt noch mal so ein Kill oder so. Ne?
Ja.
Und natürlich kann man argumentieren, hey, dann hat der Film ja genau das erreicht, was er erreichen will. Denn du möchtest diesen nächsten Kill haben. Aber wenn man es halt vergleicht mit den früheren Teilen, zum Beispiel Teil 5, du willst auch im fünften Teil sofort den nächsten Kill haben. Aber der Weg dorthin fühlt sich nicht so bleiern an, nicht so bräsig an wie beim sechsten.
Ja, und diese Idee, wenn wir jetzt nicht spoilern wollen, die Steph halt mit dem Buch mitbringt, also dass sie dann so quasi die Prämisse mit, du wartest darauf als Zuschauer, wie stirbt jetzt jemand, weil die im Film Agierenden nicht wissen, was passiert, aber jetzt durch Steph ja wissen, was passieren könnte, die Idee fand ich irgendwie auch nett, aber da machen sie ja dann, also vor allem in der Szene, die du schon erwähnt hattest mit dem Baumstutzer, aber dann machen sie da ja nicht mehr draus, sondern dann kommt wieder zu viel Gelaber, dann kommen die Tode, die kommen dann auch nicht mehr kreativ, sondern sie passieren dann gefühlt einfach. Und also ab dem Moment, nach dem Krankenhaus war für mich total die Luft raus aus dem Film. Also diese, da kann ich mich nur wiederholen, diese eine halbe Stunde in der Mitte, die fand ich wirklich großartig. Und wenn der Rest des Films auch so gewesen wäre, meinetwegen auch, ist der Anfang auch okay. Der war halt einfach nicht meins. Aber vor allem gegen Ende, du hast zu viel Familiendrama, du hast dann, die Tode sind dann nicht mehr cool und es sind zu wenige. Da hat er leider für mich echt dann an Druck verloren.
Ja, leider Gott. Also der Film hat immer noch seine Momente und
auf jeden Fall.
Also ich gebe dir auch vollkommen recht, in dieser einen halben Stunde war ich auch so im Final Destination Himmel, wo ich dachte, ja, genau das möchte ich sehen. Und vor allem in dieser einen halben Stunde schafft er dich ja auch als, ich nenne es mal Veteran, auch ein bisschen zu überraschen, weil nicht jede Todesfalle ist zum Beispiel von Erfolg geprägt oder läuft so ab, wie wir es glauben. Das fand ich auch ganz, ganz nett. Und in dieser einen halben Stunde muss ich auch sagen, es gab diese eine Figur, diesen Tätowierer, den ich halt einfach...
Erik.
Den Erik. Nichts gegen Erik, aber er ist halt schon ein Arschloch. Ne? Aber das finde ich okay, weil da umso cooler. Ich bin da ja ein einfacher Kerl bei so Sachen wie Final Destination, ne? Wenn der Typ ein Arsch ist, umbringen. Cool. Warum nicht? Ne? Habe ich Spaß bei. Aber ach, ja, wie gesagt, die eine halbe Stunde. Wusstest du übrigens, das habe ich herausgefunden, dass das Regie-Duo, was hier den Film inszeniert hat, nämlich Zach Lipowski und Adam Stein oder Steen, was glaubst du, was haben die vorher gedreht? Kommst du nie drauf?
Wenn du sagst, komm nie drauf, dann haben sie eine Rom-Com gemacht oder irgendwelche Dokus besser. Museumswände.
Fast. Sie haben unter anderem einen Film gemacht mit einem, der heißt Freaks, so ein Postapokalypsen-Thriller. Mhm. Sie haben aber auch für den Disney Channel die Live-Action-Adaption von Kim Possible gedreht.
Es gibt eine Live-Action-Adaption zu Kim Possible?
Wir müssen den Podcast hier leider abbrechen.
Also ich bin kein Kim Possible, ich habe das nie geguckt, aber ich wusste, dass es ein großes Ding ist, vor allem in Amerika, und ich wusste nicht, dass es da auch eine Live-Action-Adaption gibt. Aha, cool.
Um nochmal ein bisschen anzugeben, das Drehbuch zu Final Destination 6, wo man sich fragt, so, warum haben da zwei Leute mitgeschrieben, wenn es danach wirkt, als ob es so ein halber war. Einmal Guy Bussig, das ist der Autor, der die letzten Scream-Filme mitgeschrieben hat, und eine gewisse Laurie Evans-Taylor, die hat zuletzt ein Regiedebüt gefeiert mit Bed Rest, falls du den gesehen hast.
Nee, aber sieht auch nach einem Horrorfilm aus.
Ja, genau.
Oder Drama.
Ja, mehr, also ein Horrorfilm, der gerne Elevated Horror wäre, aber dann doch eher Bodenhaftung hat.
Also nicht so gut.
Ja, war okay. Schwangere, allein im Haus, Geister, nicht Geister, weiß das schon. Du weißt ja, wie Schwangere manchmal sind.
Ja, verrückt.
Ja. Aber gut, lass uns nicht über Schwangere reden, sondern über Final Destination 6. Und zu einem Punkt kommen, der jetzt den Film auch so ein bisschen in die Schlagzeilen gebracht hat und zu einer Szene, die für Final Destination durchaus etwas ein Kuriosum ist, denn sie versuchen ernsthaft Emotionen zu erwecken und ich finde, das schaffen sie auch, denn es ist nun mal so, dass in Teil 6 Tony Todd seinen letzten Leinwandauftritt hat. Tony Todd kennt viele unter anderem als Candyman, also gerade Horrorfans müssen den Mann schon in mehr als in einem Film gesehen haben. Und er war als William Bloodworth, so hieß er, mit einer der einzigen charakterlichen Konstanten in dieser Reihe. Das war also immer dieser, ich möchte sagen, Friedhofsbestatter oder dieser Forensiker, nenn es wie du willst. Mir fällt gerade, wie heißen die Leute, die die Leichen begutachten? Helf mir mal.
Nicht Forensiker?
Nicht Forensiker. Ihr seid live dabei, wie Frau Baumann googelt.
Ich dachte, die forensische, das ist doch wie man. Nee, okay, ja. Nein, Forensik ist falsch. Das sind die einfach sowieso unter so. Ja, wir kommen nicht drauf, weil jetzt.
Gerichtsmediziner, dankeschön.
Ja, bitte. Dafür bin ich da. Das ist meine Aufgabe. Ich kann nicht nur gut googeln, sondern bin auch sehr, sehr klug und finde immer die richtigen Worte. Yeah, sorry.
Also, Tony Todd ist das letzte Mal als William Bloodworth zu sehen, der Gerichtsmediziner, der, glaube ich, in fast jedem Teil aufgetaucht und halt immer das Gleiche macht. Darauf bezieht er sich jetzt auch im sechsten Teil und sagt so ein bisschen, Leute, ich mache immer das Gleiche. Und ich muss ehrlich sein, wenn ich nicht wüsste, dass es wirklich sein letzter Leinwandauftritt ist, weil er kurz nach Beendigung der Dreharbeiten gestorben ist, hätte ich es nicht ganz so bewegend gefunden. Man muss aber auch sagen, dass der arme Mann, Und ich weiß halt, wie er früher aussah. Tony Todd war immer ein sehr großer, stattlicher, muskulöser, bulliger Kerl. Und jetzt sieht man schon deutlich, das ist er halt eben nicht mehr gewesen während der Dreharbeiten. Also ich glaube, die Krankheit, die er hatte, ich glaube, es war Krebs, ich weiß es gerade nicht, die zeigt sich schon sehr deutlich. Und ich fand diese Szene wirklich sehr bewegend, auch wenn sie, und da muss ich auch ehrlich sein, mich jetzt nur für den Zeitraum, wo er auf der Leinwand ist, wirklich bewegt hat. Danach war wieder Final Destination angesagt. Wie hast du die Szene wahrgenommen?
Ja, es war ja auch eine sehr, sehr kurze Szene. Und im vierten taucht er nicht auf, tatsächlich, in Final Destination 4, in allen anderen aber auch. Ich habe Candyman ja noch nicht gesehen, das ist noch vor mir. Und ich finde es aber sehr schön zu sehen bei den ganzen Rezensionen, dass dadurch, dass er da noch auftaucht, dass das aber gut ankommt bei allen. Und auch bei Letterboxd haben sie ja sein Konterfei dann als großes Banner oben, um ihn da so ein bisschen zu ehren. Hm. Ich fand das schön, dass es noch drin ist, aber seine Szene ist ja, die ist wirklich sehr, sehr kurz. Also kann man jetzt positiv ausdenken, dass sie da nichts ausgeschlachtet haben oder dass sie einfach nicht mehr Material hatten. Aber ja, also ich fand es schön zu sehen, dass er hier nochmal auftauchen konnte.
Ich fand die Szene rückblickend auch irgendwie ganz amüsant, weil er ihnen ja letztlich sagt so, Leute, ich habe jetzt das 5-mal gemacht. Ich sag euch immer die gleiche Kacke. Ihr müsst einfach damit lernen umzugehen. Der Tod wird euch holen. Wo ich mir aber denke, es ist ja schon ein Unterschied, ob ich jetzt friedlich im Schlaf einschlafe und nicht mehr erwache oder ob ich von einem Rasenmäher zerstückelt werde, während meine Kinder dabei zugucken.
Also da, ich hab übrigens nicht zugeguckt. Da ärgere ich mich immer ein bisschen über mich selber, weil manchmal ist es ja gerade das Schöne, die Prosthetics zu sehen, also wie man das dann sieht oder meinetwegen auch das CGI, aber ich habe reflexartig weggeguckt und auch die in der Reihe, die neben mir um mich rum saßen, haben auch alle weggeguckt bei dem Rasenmäher.
Kann ich dir so viel sagen, da siehst du auch nicht viel. Also da gibt es schlimmere Szenen.
Wie findest du das? Du als Horrorfan, hättest du gerne, dass man in dem Final Destination 6 mehr gezeigt hätte? Also ich habe bei einem Film nicht einer Stelle nicht weggucken können, weil sie so plötzlich kam. Als einer stirbt, ich sag mal was, Kiefer, sage ich jetzt, damit du weißt, von was ich rede. Aber bei den anderen Szenen... Anna Prager,
verstehe, ja.
Ja. Hat man da genug gesehen für dich oder hättest du dir gerne mehr gewünscht?
Also ich muss dazu ganz klar sagen, ich finde es immer schön, dass du mich als Horrorfan bezeichnest. Klar, im Vergleich zu dir bin ich der größte Horrorfan.
Als Horrorgucker, nicht Wegschauer.
Ich finde, dass die Reihe das immer ganz gut hinbekommt. Sie hat halt so ein paar übertriebene Sachen. Ich meine, es gibt einen Kill ganz zu Beginn, wo so ein etwas älterer Herr mit dem Fahrstuhl unterwegs ist und dann vom Fahrstuhl zermatscht wird, zumindest Teile seines Körpers.
Hab ich weggeguckt.
Ja, das ist zum Beispiel so übertrieben, das kann ich mir angucken. Und ich bin auch immer ganz froh darum, wenn die Final Destination-Reihe nicht jeden Kill irgendwie ausgiebig exerziert. Ich bin ja auch sowieso kein so großer Fan, wenn Kills so sadistisch sind. Und ich finde, dass die Reihe nicht sadistisch ist, also nicht in der Hinsicht sadistisch, dass sie die Leute sehr lange leiden lässt meistens. Ne? Geht meistens dann relativ schnell. Und wenn, ist es halt immer so übertrieben und in Anführungszeichen unrealistisch, dass ich damit keine Probleme habe. Deswegen verbinde ich mit Final Destination gar nicht so sehr richtig heftigen Splatter. Das sind halt immer so kurze Einzelmomente, die so 3-4 Sekunden gehen maximal. Aber zum Beispiel die Szene, die du meinst, mit dem Druck, nenne ich es mal, und dem Kiefer, war ich halt auch echt überrascht, weil davor war es halt schon mal so, dass so eine Todesszene halt anders geendet ist, wie man es dachte. Und dachte, okay, jetzt kommt wieder und dann, nee, zack, vorbei. Also das fand ich ganz nett, dass sie da wirklich, und da kommen wir wieder zu dieser ominösen halben Stunde, sie da auch wirklich wunderbar mit meinen Erwartungen gespielt haben, auch sehr gekonnt. Das habe ich dann auch wirklich genossen. Ich bin auch gerade überlegen, ich meine, der hat jetzt eine 18er Freigabe. Kann ich mit leben? Ich überlege gerade aber, zum Beispiel der Dritte hat, glaube ich, eine 16er. Sie sind alle 16er, 18er Freigabe. Aber ja, ich muss aufhören zu denken und weiter podcasten. Es tut mir leid.
Der Dritte, du meinst, du überlegst gerade, ob die 16er... ob das richtig ist oder ob du es gerne anders gehabt
hast? Ich denke mir halt gerade, es ändert sich ja alles, auch was unsere Wahrnehmung angeht. Also teilweise Horrorfilme, die damals indiziert wurden, kriegst du jetzt uncut ab 16, zum Beispiel Tanz der Teufel. Und ich denke mir halt gerade, wenn ich die FSK wäre, und wenn ich die FSK wäre, würde ich ja nur die richtige Entscheidung treffen. Das ist natürlich ganz klar.
Ja, ganz klar.
Ich glaube, ich würde den 6, sogar ab 16 freigeben.
Weil der, wirklich?
Ja, weil der hat, der ist halt so übertrieben und hat natürlich seine blutigen Stellen, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich fand das jetzt nicht besonders schockierend. Aber das ist nur meine Sicht darauf.
Also ich habe gerade nachgeguckt, der Teil 1 und 2 sind FSK 16, zumindest stand jetzt nachgeguckt, und die anderen sind FSK 18. Und ich finde es auch beim 6. völlig in Ordnung, weil du hast das mit dem Fahrstuhl erwähnt, die Szene, die ich meinte, das im Krankenhaus, da sind schon Szenen dabei, die sind, klar, Final Destination ist total überspitzt, aber ich finde es völlig in Ordnung, da FSK 18 zu machen. Ich weiß auch gar nicht mehr, es ist ja schon eine Weile her, wie man mit 16, was man so aushält. Manchmal denke ich, dass man früher viel mehr ausgehalten hat. Also, dass man irgendwann müsste man wieder so ein FSK, so ein rückwirkendes FSK einführen, so, okay, ab 38 haltet ihr das aber übrigens wieder nicht mehr aus, irgendwie sowas vielleicht. Aber ich glaube, ich finde es okay, dass der ab 18 ist, der 6.
Ja, also wie gesagt, letztlich ist es mir egal, weil wir beide haben das 18. Lebensjahr schon vollendet. Deswegen kann es uns vollkommen egal sein. Wir können das gucken, weil wir schon so alt und erwachsen und so unglaublich reif sind.
Ich habe noch was zum Film. Wie fandst du denn die Schauspieler? Warst du mit denen zufrieden?
Ich habe bei Final Destination keine großen Erwartungen an die Schauspieler. Und das sind ja auch wirklich, soweit es mich betrifft, für mich komplett Unbekannte. Also ich habe außer Tony Todd, glaube ich, niemanden gesehen, den ich schon mal zuvor irgendwo gesehen hätte. Können natürlich jetzt ein bisschen nachforschen und vielleicht rausfinden, dass er oder sie bei irgendeinem Film hinten links in der Ecke gestanden hat, aber würde nichts daran ändern. Ich erwarte, wie gesagt, keine hohe Schauspielkunst. Aber da kann ich das Gleiche sagen wie bei den Figuren. Die waren mir halt wirklich egal. Also das ist mal so, Leute, macht euer Job. Ja, geht in die Todesfalle, schreit ein bisschen, stirbt, geht nach Hause. Ein bisschen. Also ich kann nicht von mir behaupten, dass mich da darstellerisch irgendetwas wirklich beeindruckt hätte.
Aber auch nicht negativ auf. Also jetzt zum Beispiel im 4., die spielen ja auch, nicht alle, aber viele davon spielen ja wirklich rotzig.
Ja, also ich habe ihn halt in der Synchro gesehen. Und ich möchte jetzt nichts gegen unsere Synchro-Welt sagen, aber ich finde halt, eine Synchro kann halt einen Film schon verändern. Deswegen weiß ich nicht, wie es im Original ist. Aber dieser, nicht der Eric, der tätowierte seinen Bruder.
Der Blonde.
Der Blonde mit der Erdnussallergie. Oh, Erdnussallergie in Final Destination, was wird passieren? der war mir im Deutschen zumindest, war der mir echt zu weinerlich. Also der hatte irgendwie so ein breites Kreuz, aber wirkte im Deutschen immer so ein bisschen so, ja, okay, ich mach dann mal, ja.
Ja, das ist aber seine Rolle. Also so war es im Original auch. Das fand ich ganz, ganz nett, weil da wurde auch nicht erklärt, okay, der ist so, weil XY, sondern fand ich schön, einfach mal diverse Menschen zu sehen. Also divers jetzt im Sinne von, einer, der ein breites Kreuz hat, muss nicht gleich der toughste Motherfucker sein. Dafür ist er wieder überhaupt nicht divers, wenn wir über den Erik angucken, weil der, ein tätowierter Gepierster, ist wieder ein Motherfucker, so umgedreht. Aber ich fand die Schauspieler auch okay, die sind mir nicht negativ aufgefallen. Der Einzige, der mir aufgefallen ist, wie du auch gesagt hast, hier der, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, der Bruder, weil der irgendwie so weinerlich war. Aber das habe ich einfach angenommen, als dass seine Rolle halt so sein sollte. Und ich hatte tatsächlich viel Spaß mit dem Eric, aber ich glaube, das lag auch an seiner Rolle im Film.
Ja, du stehst auf diese Rebellen, auf diese tätowierten Taugenichtse.
Ja, ich habe ein Faible für voll tätowierte Taugenichtse. Nee, aber der hatte eine nette Rolle, die war cool. Von dem hätte ich gern, vor allem in dieser halben Stunde auf jeden Fall.
Ja.
Und die Steph, die Hauptfigur, die fand ich solide, und die am Anfang, die im Opening spielt, die fand ich auch solide.
Die hat mir, glaube ich, noch mit am besten gefallen. Also die junge Dame, die zu Beginn dieses Opening durchmacht. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aber das war so die eine, wo ich sage, okay, die hat mir gefallen. Also da war ich auch ein bisschen noch investiert drin. Die Iris, danke.
Gespielt von Breck Bessinger oder Bessinger.
Okay. Tatsächlich, Breck Bessinger, irgendwie klingelt es da gerade im Oberstübchen, weil kann auch nur sein, weil Bessinger klingt wie Basinger, Kim Basinger. Deswegen. Ja. Naja. Sind hier ein paar Easter Eggs aufgefallen? Weil Final Destination ist ja auch bekannt dafür, sehr viele Easter Eggs zu haben. Zum Beispiel im ersten Teil geht es ja um Flug 180 und diese Zahl 180 durchzieht sich wirklich durch den ganzen Franchise. Weil ich sage es direkt, ich habe jetzt nicht so sehr drauf aufgepasst, aber wenn ich bedenke, wie sehr mir die Easter Eggs in früheren Teilen wirklich ins Gesicht gesprungen sind, habe ich tatsächlich jetzt hier nur einen entdeckt.
Ja, also der Bus, wie du erwähnt hast, und diese Münze auf jeden Fall. Und was dir noch aufgefallen?
Es gab ein Straßenschild ganz am Ende, bevor der letzte Unfall passiert, sage ich mal. Da steht halt, dass die Straße Reddick heißt und einer der Autoren des ersten Teils, also der Schöpfer dieser Reihe, heißt Jeffrey Reddick. Deswegen.
Ah, okay, ja, das ist cool.
Aber Leute, wenn ihr Fan der Reihe seid, dann bin ich mir sicher, ihr werdet da jede Menge finden. Also man merkt auch, dass der Film.
Ach ja, natürlich, Entschuldigung, die Baumstämme, ja.
Ja, genau, die Baumstämme natürlich aus dem zweiten Teil. Finde ich auch sehr lustig, dass Warner so Werbung macht, indem sie so mit Baumstammtrucks so durch die Gegend fahren und drauf steht Final Destination, wo ich denke, ihr Arschlöcher.
Ja, sehr gut, genau. Ja, aber ich denke auch, dass Leute, die vielleicht auch die anderen vier Teile oder fünf Teile, meine ich, davor noch gesehen haben, da noch mehr entdecken werden. Also, wir können jetzt das langsam abrunden. Oder wolltest du noch was sagen?
Ich wollte tatsächlich auch abrunden. Ich hatte danach noch eine Frage allgemein. Mhm. Und ich hätte, und das können wir jetzt gerne machen, bevor wir zum Fazit kommen, ich hätte gerne von dir ein Ranking. Wo würdest du den sechsten Teil in deinem ganz eigenen, ganz persönlichen Final Destination Schlogger Ranking reintun?
Boah, das ist so fies, weil ich die alten Teile bis auf den vierten immer dann gesehen habe, wenn sie rausgekommen sind. Also es wirklich ewig her ist. Und deswegen ist bestimmt so eine rosa Brille der Jugend über manche Filme drüber. Ja. Und von da würde ich jetzt spontan tatsächlich sagen, dass der sechste der zweitschlechteste für mich ist. Also der vierte ist der schlechteste, dann der sechste, dann 5-3-2-1 oder 1-2, ich weiß es. Ach nee, Quatsch, ich habe es vorhin ja andersrum gesagt.
Ist okay.
Und dann teilen sich 1 und 2 einen Platz und 3 und 5 einen Platz oder sowas. So in die Richtung.
Dann kann ich sagen, also mein Ranking sähe ein bisschen anders aus, aber auch bei mir ist der sechste vorletzten Platz. Also bei mir ist auch der vierte der schlechteste, dann kommt der sechste. Dann würde ich, glaube ich, den ersten und dann, 3, 2, 5.
3, 2, 5. Ah, okay, gut. Dann, du hattest gesagt, dass du den zweiten so gut findest und den fünften am besten. Ja, okay, finde ich ein gutes Ranking. Kann ich unterschreiben.
Gut, dann machen wir jetzt auch schnell ein Fazit und dann kommt noch mal eine Frage. Und da bin ich mir sehr sicher, dass du als Fachfrau uns die Antwort darauf geben kannst.
Ich bin gespannt.
Also, meine Liebe, dein Fazit zu Final Destination 6 Bloodlines.
Also, vor allem, wir hatten es erwähnt, mittendrin ist eine halbe Stunde, die großartig war, die richtig viel Spaß gemacht hat. Da spielen sie viel mit den typischen Mechanismen rum und auch mit den die Erwartungen werden ein bisschen herumgedreht. Die Figuren, die man da sieht, machen Spaß. Dann verliert der Film sich aber wieder zu sehr in der Familiendramatik. Ich mochte das Opening nicht so sehr, vor allem auch, weil zu viel CGI und er ist einfach zu lang. Ich brauche auch dieses ganze, man muss immer was Neues erfinden, nicht? Mir hätte ein klassischer Final Destination gereicht, wie die anderen davor und nicht, dass es eben mit diesem, der Tod ist vererbbar. Also das ist eine nette Idee, aber es trägt für mich nicht durch den ganzen Film durch. Mhm. Die Schauspieler sind solide und ich glaube vor allem wegen wem das Opening gefällt und dann eben diese halbe Stunde, geht da ruhig ins Kino rein, da kann man schon seinen Spaß mit haben oder es vielleicht mit Freunden auf dem Sofa gucken. Mhm. Es ist nicht der beste Film, wir haben es schon gesagt, der Reihe, aber es ist trotzdem noch ein Final Destination, der Spaß macht.
Kann ich mich so, glaube ich, sehr, sehr genau so anschließen zu dieser Sache, dass sich neu erfindet. Ich bin halt jemand, ich bin so ein Fan von Kill Your Darlings. Also wenn du was hast, dann mach gerne was komplett Neues draus, was komplett anderes. Das, glaube ich, würde mir imponieren. Das, was jetzt der sechste Teil gemacht hat, ist so halbgar, so ein bisschen, aber halt dann auch nicht richtig. Und ich sehe es da auch, wie du bei Final Destination, bin ich simpel. Ja, das ist so wie Dosenravioli. Ab und zu hat man einfach Bock auf eine Dose Ravioli. Punkt. Und das ist dann jetzt in dem Fall Final Destination. Und jetzt zu meiner großen Frage, weil was ich mich wirklich gefragt habe. Der letzte Teil ist 14 Jahre her. Und ich dachte, okay, dann war der letzte Teil vermutlich auch ein Flop, weil so ein Franchise so lange liegen zu lassen, ist ja auch eher ungewöhnlich. Aber nein, der fünfte Teil war sogar finanziell der zweiterfolgreichste Film des Franchise, hat weltweit fast 160 Millionen eingespielt. Mhm. Und deswegen frage ich mich wirklich, woran hat es gelegen?
Dass jetzt erst der nächste kommt?
Genau. Da vielleicht noch ein kleiner Fakt dazu, das haben wir noch gar nicht gesagt. Der sechste Teil ist auch ein bisschen deswegen entstanden, weil John Watts, der Regisseur der letzten Spider-Man-Trilogie, wohl sich sehr offenherzig dafür bekundet hat, dass eben ein neuer Final Destination gemacht werden soll. Und er soll wohl auch die Grundidee geliefert haben und er hat den Film jetzt auch letztlich produziert. Und wenn du natürlich so 3 Milliarden Hits im Köcher hast, wie die letzten Spider-Man-Filme, hast du natürlich auch ein gewisses, ja, Mitspracherecht Macht in der Traumfabrik. Deswegen glaube ich, dass es wirklich sehr viel an John Watts gelegen hat, dass jetzt der 6. Teil gekommen ist. Aber trotz allem frage ich mich echt, warum hat das 14 Jahre gedauert, wenn die Reihe finanziell gesehen, also kommerziell gesehen, eigentlich immer gut abgeliefert hat, weil die waren nie so richtig teuer, aber haben immer genügend Geld gemacht. Und zumindest damals war es auch so, dass die auch im Heimkino ordentlich Reibach damit gemacht haben.
Ja, ist eine gute Frage. Interessant. Müsste man mal recherchieren. Vielleicht gab es da irgendwie mit den, doch mit den Schreibern oder den Ownern irgendwelchen Beef. Sie konnten sich nicht einigen, so in Richtung, wie ist es bei Freitag der 13., dem einen gehört der Killer, dem anderen gehört das Camp, das Setting, dass es da irgendwelche internen Reibereien gab, von denen man nicht weiß. Aber würdest du jetzt, erwartest du jetzt, dass noch weitere Teile folgen werden, auch schneller?
Ich bin überrascht, weil der 6. Teil sehr gut ankommt aktuell. Also die Kritiken, die bislang online sind, sind wirklich sehr, sehr gut für so eine Art von Film. Das hätte ich nicht erwartet, weil wir beide ja schon gesagt haben, der ist nicht schlecht, aber er gehört jetzt nicht zu unseren Highlights des Franchise. Aber wenn ich bedenke, wie voll es bei mir in der Preview bereits war, ich habe heute auch mal geguckt, wie viele Leute schon Karten vorbestellt haben für jetzt die Preview am Mittwoch und halt eben, wenn am Donnerstag offiziell startet. Ich meine, er hat das Problem, dass jetzt auch Mission Impossible am Wochenende mit Previews startet. Mhm. Aber ja, der Film wird erfolgreich werden. Der wird jetzt keine 30 Milliarden einspielen, aber der wird auch nicht so teuer gewesen sein. Also ich bin mir sehr sicher, dass Warner da wieder einen kommerziellen Hit hat. Und ich bin mir, ganz ehrlich, es ist Warner. Die greifen nach alles, was eine IP und ein Franchise hat. Ich bin mir sehr sicher, wir werden in 3 Jahren den 7. Teil bekommen. Ja.
Ja, also auch unabhängig davon, wie erfolgreich der jetzt am Ende wird. Aber man merkt ja schon, dass die Leute richtig Bock hatten, sich mal wieder ein Final Destination anzugucken. Ja. Und vielleicht ist es dann, wenn jetzt der nächste schnell wieder rausgepumpt wird, ist die Luft da schon raus. Aber hier waren ganz viele, die halt auch vielleicht noch nie ein Final Destination im Kino gesehen haben, weil er halt schon 14 Jahre her ist, die jetzt richtig Bock hatten, geil, das gucke ich mir jetzt im Kino an. Deswegen weiß ich nicht, ob jetzt diese ersten Wochenenden oder diese ersten Wochen, in denen er läuft, wirklich aussagekräftig sind, weil ihn halt alle angucken, oder gerade deswegen wird er erfolgreich, weil ihn eben sich alle jetzt angucken. Aber ich denke, dass es gar nicht so wichtig war, wie krass gut der jetzt wird, sondern dass die Leute sich auch einfach freuen oder gefreut haben, mal ein Final Destination im Kino gucken zu können.
Ja, ich glaube, dass.
Aber passt auf, also ganz kurz, ich habe in Polen nur 8 € gezahlt fürs Ticket. Ich hörte, dass man hier in Hamburg bis zu 19 €.
Was?
Für ein Ticket zahlt.
Also ich habe den samstags in der Preview gesehen, habe für die Karte 10 € bezahlt.
Ja.
Dorfkino,
also
passt
auf. Ihr müsst nicht 19 Euro zahlen, da geht in irgendein anderes Kino. Bis 19 Euro, da zahlst du ja 40 Euro für zu 2 Personen. Für 2
okay, außer Personen. Natürlich, du guckst auf diesen komischen Wackelsitzen, dieses 4DX. Da, glaube ich, hast du dann aber auch einige Szenen, wo du wirklich Spaß hast dann.
Wo dir Wasser ins Gesicht spritzt, wenn du spritzt.
Oder Blut.
Ja. Oder Blut spritzt dir ins Gesicht. Yeah, extra Feature bei den Final Destinations.
Wir haben diese Schweineeingeweide dafür extra eingekauft. Okay. Gut, damit, glaube ich, sind wir durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Hier noch kurz ein bisschen Eigenwerbung. Die Floggy und ich, wir sind jetzt auch aktuell wieder bei Schocker mit Schlocker zu hören. Die neue Folge ist gestern erschienen. Da reden wir über den, ja, ich möchte sagen, Splatter-Klassiker, der Blob. Da hatte Floggy richtig viel Spaß und ich auch. Hört da gerne mal rein. Und ansonsten sei noch mal erwähnt, am Sonntag kommt die Movie Cannibals Sonderfolge zum Thema Final Destination. Würde uns sehr freuen, wenn ihr da reinhört. Und es würde uns auch sehr freuen, wenn ihr uns folgt. Wo ist das möglich? Einfach mal in die Shownotes gucken. Da findet ihr zum einen den Link zu Schloggys Letterbox-Profil. Da findet ihr den Link zu meinem Letterbox-Profil. Da findet ihr aber auch den Link zu unserem Community-Discord-Server. Könnt ihr kostenlos joinen und könnt ihr uns Feedback geben und mit uns über Serien, Filme, Comics reden. Und vielleicht könnt ihr uns dann auch mitteilen, was eure Theorie ist, warum die Reihe fast 15 Jahre auf Halde lag. Würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Jetzt sage ich aber erstmal Tschüss und Schloggy, das letzte Wort gebührt dir.
Ich sage auch Tschüss und passt auf, dass der Tod euch nicht gleich holt, wenn ein kleiner Windstoß ein Glockenspiel zum...
Running a business is hard work. Building your website shouldn't be. With Wix, you can express your ideas, give direction, then leave the heavy lifting to AI. From site creation to branded content and images. Have fun with the details. Customize what you want, the way you want. and manage your whole business from a centralized dashboard with expert AI tools. Build, scale, and enjoy the incredible results. You can do it all yourself on Wix.